Also ich könnte mir, wir sind ja jetzt im ähnlichen Beruf unterwegs, ich könnte mir schon vorstellen, dass meine Neugier mir auch sagt, ach, reiß doch mal an den Nordpol, nur das bedarf vermutlich ja auch erstmal einer ganz großen Vorbereitung. Ich kann ja nicht einfach mit Skiern da auf einmal hin, kann weder Ski laufen, noch habe ich einen Schlitten. Wie sehr haben Sie sich auch vorbereitet auf diese Zeit dort?
Ja, also sehr viel körperliches Training natürlich. Also hier kann man ja sehr viele Skitouren gehen in den Bergen. Da bin ich oft auch dann schon vor der Arbeit irgendwo hochgelaufen und dann viel schwimmen. Ich laufe ganz ungern, also dann, wenn dann auch auf dem Berg. Ja, also ganz viel Ausdauersport, viel draußen sein, vor allem dann halt im Winter, dass man halt sich dran gewöhnt, dass es kalt ist. So eigentlich, ja.
Wenn Sie dann unterwegs sind auf den Eismeeren, dann haben Sie eben gesagt, sind Sie eben auch in einem kleineren Team zusammen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie versteht man sich da so, wenn man letztlich ja alle sind so ein bisschen in so extremen Situationen ja auch unterwegs?
Ja, also am Nordpol hat es prima funktioniert mit dem Thomas Ulrich und es waren halt noch andere dabei. Man ist eben sehr reduziert. Ja. Also es geht halt wirklich um die wichtigsten Körperfunktionen und dass man warm ist, dass man was zu essen hat und dass man das Zelt aufgebaut kriegt und so weiter. Und da arbeiten eigentlich alle daran. Und dann am Nordpol hat es wunderbar funktioniert.
Gab es Momente, oder ich gehe mal davon aus, dass es da auch immer wieder Momente gibt, wo man ein bisschen Angst bekommt, weil Dinge passieren, mit denen man nicht gerechnet hat? Also beispielsweise das Eis ist auf einmal geschmolzen und kann nicht weitergehen oder so?
Ja, also das ist uns jetzt so, also am Nordpol hatten wir mal eine Nacht, wo dann das Eis gebrochen ist, sehr nah bei uns. Und das ist dann schon so, dass man erstmal sehr erschrickt, ja, weil es ist auch sehr laut dann, also bis so Meereis, so ganz dickes Meereis, bis das bricht, da braucht es sehr viel Kraft und das spürt man auch, ja, und dann knirscht es so, also wie so, als würde man auf so einem ganz großen Eiswürfel herumbeißen. Und das war schon sehr beeindruckend, ja, aber es ist uns da zum Glück nichts passiert.
Also Angst hatten Sie eigentlich noch nie so richtig.
Oh doch, also das stimmt leider nicht. Also, weil später dann, als ich dann Grönland durchquert habe, da hatte ich große Angst.
Warum?
Weil da unser Team leider nicht so funktioniert hat, aus verschiedenen Gründen. Wir waren da zu dritt. Und da habe ich eben im Verlauf dieser Expedition das Vertrauen in uns als Gruppe verloren. Also, dass wir fähig sind, zu dritt auch Situationen zu meistern, wenn es schwierig werden sollte. Also, wenn jetzt tatsächlich ein wirklich starker Sturm käme, dass wir dann ja in der Konstellation fähig wären, da adäquat drauf zu reagieren.
Weil man eben in solchen extremen Momenten nicht nur sich selber ganz doll vertrauen muss, sondern eben auch den anderen. Man ist ja angewiesen auch auf die Hilfe der anderen, wenn was ist.
Ganz genau, ja. Also, und das ist eben auch das, was alles, was in dieser Landschaft oder in dieser Abgeschiedenheit zwischen den Menschen passiert, hat viel mehr Bedeutung, weil das auch das Einzige ist, was man hat. Also man kann ja, es sind ja geschlossene Systeme, ja, also man kommt ja nicht raus. Man hat die Menschen, die da sind, man kann die auch nicht auswechseln. Und damit muss man zurechtkommen. Und ja, und dann ist eben, was da passt, was zwischen den Menschen passiert, ist alles, was man hat.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, reduziert sich ganz viel. Also nicht nur die Landschaft reduziert sich auf weniges, die Geräusche reduzieren sich auf eine Stille und letztlich reduziert man auch so ein bisschen seine innere Gefühlslage auf wesentliche Dinge, die das Leben ausmachen, wie Vertrauen.
Ja, ich glaube, die Gefühlslage reduziert sich nicht, sondern die Gefühle werden sogar riesig.
Ja.
eben weil es nichts anderes gibt. Ja, es gibt auch irgendwie keine so Filter mehr. Oder es gibt auch nichts, wo man, ja, wo man etwas abfedern könnte. Sondern das ist wirklich, man ist da so, wie man ist. Ja, also das ist dann auch nach einer Weile, würde ich sagen, wird man so richtig abgeschminkt, ja. Also man kann, weil hier jeder spielt ja immer so seine Rolle in dem täglichen Leben, aber dann, da wird man wirklich ausgezogen, ja. Also da ist man wirklich nur noch man selber irgendwann.
Genau diese Art der Reise haben Sie ja häufiger gemacht an den Nordpol. Was würden Sie sagen, wie sehr hat das dann letztlich, nach dem, was Sie gerade gesagt haben, auch Ihre Sicht aufs Leben so ein bisschen verändert, wenn Sie dann wieder in Ihrer Heimat sind am Schliersee?
Ja, ich sehe Dinge, also vor allem eigentlich die Zeit in Grönland, die hat noch viel mehr Einfluss gehabt dann. Ich bin vor allem, bin ich wahnsinnig dankbar, also dafür, dass ich in Deutschland leben darf und in Oberbayern, weil es bei uns einfach, ja, es ist einfach wirklich schön bei uns und uns geht es einfach sehr gut. Ja.
Mhm.
Und trotzdem kann ich dann bestimmte Sorgen, Ängste, Nöte, die man hier so hat, manchmal nicht mehr nachvollziehen. Also es, ja, man durch dieses Reduzieren auf sich selber dort und dieses einfachere Leben, ja, kann man hier dann, ja, wie soll ich sagen, auch fangen wir mit dem Anziehen an. Ja. Ich habe in Grönland dann auch einfach immer das Gleiche an. Ich habe Gummistiefel an und einen dicken Wollpullover. Und wenn es ein bisschen wärmer ist, dann ziehe ich einen dünnen Wollpullover an. Das ist die Variation. Ja. Und es ist, und das hat man überall an. Und hier muss man sich immer nach Anlass kleiden, nach ja, Umgebung etc. Und immer sind Dinge wichtig, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind.
Mhm.
Und da habe ich schon ja angefangen, anders zu denken. Also ja.
Mhm. Jetzt haben wir also schon erlebt durch Sie, dass Sie so ein bisschen ein arktischer Virus, kann man sagen, erfasst haben, auch durch die Landschaft, durch die Begegnung dort, auch im Team und durch die Begegnung mit der Natur. Dann haben Sie jetzt eben auch häufiger schon Reisen nach Grönland angesprochen. Vor allem nach Ostgrönland sind Sie in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, mehrfach hingereist, 3x4 Wochen und haben dort dann eben auch Menschen in Ihr Leben gelassen und umgekehrt. Was war so die Idee für Sie genau in diesen Teil Grönlands zu reisen, nach Ostgrönland?
Ja, das war, als ich nach der Durchquerung in 2013, da kam ich ja im Osten an, wir sind da von Westen nach Osten gegangen und wir kamen da in ein Dorf, Isatok heißt es, das ist ein ganz kleines Dorf und dort hat uns dann ein Inuit von der Eiskante abgeholt, also von dem Isatok liegt so auf so einer kleinen Insel und um dahin zu kommen, muss man noch mal ein Stück über Meereis gehen. Und das war aber schon aufgebrochen und dann hat uns ein Inuit abgeholt, der uns dann ins Dorf gefahren hat, das letzte Stück. Und dann mussten wir aber gleich weiterfahren. Also wir mussten am nächsten Tag, ist dann unser Hubschrauber, hat uns dann weiter, also wieder weggebracht. Und diesen Blick zurück auf dieses Dorf, auf dieser winzigen Felseninsel, mhm, in diesem Eis, der hat mich nicht mehr losgelassen. Also ich dachte dann, ich habe ja dann ein Buch geschrieben über diese Querung, aber ich dachte dann am Ende, dass ich irgendwie Grönland unfair behandelt habe, weil es ging dann nur um diese Querung. Ja, und es ging eigentlich überhaupt nicht um Grönland. Und es ging auch nicht um die Menschen. Und ich dachte dann, dass ich wie so viele Grönland eigentlich nur benutzt habe, ja, so für meine eigene, in Anführungsstrichen, Heldengeschichte, die ja überhaupt keine war. Und dann wollte ich einfach da nochmal zurück und schauen, was da für Geschichten noch, also bei den Menschen einfach warten.
Und dann sind Sie in genau dieses Dorf auch gereist, was Sie eben beschrieben haben. Und was für Begegnung hatten Sie dort mit den Menschen?
Ja, bis ich in dieses Dorf wieder zurückkam, das hat eine Weile gedauert. Also ich war dann auch noch an anderen Stellen und das waren wunderbare Reisen, ja, und ich habe da auch eben viele Menschen getroffen, die ja, die sind jetzt so zwischen 50 und 60 Jahre alt und die haben aber noch in Erdhäusern gelebt. Ja. Also die sind praktisch ihre Jugend und junge Erwachsenenzeit haben die immer noch in der Steinzeit verbracht, wenn man so will. Ja. Also mhm, wirklich so Erdhäuser, die aus so Torf und Steinen und Tierhäuten eigentlich bestehen. Und die sind dann durch diese ja rapide Modernisierung von Grönland, sind die dann so in die Moderne katapultiert worden. Und das war wieder wie so ein Fenster, sich mit solchen Menschen zu unterhalten, die einem wirklich noch erzählen können, wie das ganz alte Jäger- und Sammelleben war.
In das Sie dann auch eingetaucht sind, oder?
Ja, also wir, es ist ja ein ganz schwieriges Thema, die Robbenjagd und auch Walfang und so weiter. Und dort wird es ja noch gemacht von den indigenen Einwohnern. Und auch da wollte ich dann einfach wissen, wie es ist. Also ich wollte dann selber dabei sein und zuschauen, wie das gemacht wird. Und dann bin ich mit zur Robbenjagd gegangen und habe auch bei einem Walfang dann zugeschaut. Ja.
Und was hat das mit Ihnen gemacht?
Diese Robbenjagd, die hat mich nachhaltig beeindruckt, weil ich natürlich, wenn ich arbeite ja auch auf Expeditionskreuzfahrtschiffen, ja, als Guide und Expeditionsleiterin. Und da sind wir ganz viel unterwegs und suchen nach Tieren mit Ferngläsern, um die zu beobachten, um den Gästen zu erklären, wie diese Tiere, was die ausmacht und halt also einfach ja Sachen zu erklären. Und da ist unser höchstes Ziel immer, dass das Tier, wenn wir wegfahren, genauso da sitzt, wie wir kamen, ja, und dass wir eben niemanden stören. Und hier war das so, dass ich, hier haben wir halt nach einem Tier gesucht, um es zu töten. Und dieser Schritt vom bewahrenden Tiererklärer, ja, zum Jäger, also ich habe es ja nicht selbst geschossen, aber der war doch groß. Aber ich kann verstehen, dass das dort so ist, ja, also dass die Inuit einfach Robben jagen. Und ich habe auch gesehen, wie viel Arbeit es ist. Also wir haben einfach 7 Stunden nach dieser Robbe gesucht.